Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Lara Marlin. Hallo Lara.
Hallo Sebastian.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist nämlich sehr beschäftigt. Du hast nämlich ganz viele Dinge gerade zu tun, eigentlich. Nämlich du bist Mama geworden.
Mhm. Mein Kleiner ist gerade 6 Monate alt geworden und jetzt schläft er.
Schön. Und du machst noch beruflich auch noch ganz viele Dinge. Und ein Ding ist, für die Oja da zu sein. Also die Leute, die das noch nicht kennen, das ist ein Magazin, was ja seit 2012 oder 11
seit 10
sogar existiert, genau. Und ja, erzähl doch mal gerne darüber.
Ja, die Oja haben wir 2010 gegründet als genossenschaftlich organisierte Zeitschrift. Und inzwischen lesen dort 4000 Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum alle 2 Monate. Sommers und Winters haben wir auch mal alle 3 Monate einen Rhythmus über ermutigende sozial-ökologische Projekte. Damals, wie wir Oja gegründet haben, war so die große Transformation in aller Munde. Die Transition Town Bewegung war am Anfang, solidarische Landwirtschaft nahm gerade Fahrt auf, Gemeinschaftsgärten wurden gegründet und da war ganz viel Aufbruchsstimmung und das Gefühl, es braucht Vernetzung, um alle diese Projekte miteinander zu verbinden und so können sie auch gesellschaftlich wirksam werden. Und da haben wir eben mit Oja drauf geantwortet.
Ja, damals, deswegen habe ich so 2012 rum gesagt, war ich nämlich auch gerade noch ganz aktiv in der Transition Town in Göttingen und da ist auch sozusagen eine Autorin gekommen, die oder Redakteurin, die uns interviewt hat, unsere Gemeinschaft beziehungsweise unser Team und deswegen sind wir dann auch damals sogar in der Oja drin vorgekommen. Seitdem habe ich sie tatsächlich auch abonniert und bin ganz begeistert. Weil ihr tragt ja sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, die ganzen Aktivitäten, die es sozusagen im Rahmen der Nachhaltigkeit gibt. Ist ja groß gefasstes Thema mit vielen Initiativen über Permakultur, auch über das Thema Bildung. Wie kann Bildung anders gelingen, sage ich jetzt mal. Das alles fasst ihr ja zusammen, was so in Deutschland passiert.
Ja, also den Begriff Nachhaltigkeit verwenden wir bewusst nicht. Deshalb würde ich nicht sagen, wir sind das Magazin der Nachhaltigkeitsbewegung. Das gibt es, glaube ich, so nicht. Die Bewegung ist zu divers. Wir sagen stattdessen enkeltauglich.
Genau.
Ja. Und das ist ein Stück weit radikaler. Das hat einfach die nächsten 7 Generationen im Blick. Und da wir ja gerade in dieser Generation dabei sind, die Grenzen des Wachstums, die Planetary Boundaries, das, was die Erde an Ressourcen hat, weit, weit, weit zu übernutzen, sind einfach, ja, radikale Schritte nötig. Und was ich so als normale, konventionelle Nachhaltigkeitsszene sehe, das ist eher die Hoffnung auf grüne Technik, die Hoffnung, dass es doch irgendwelche Lösungen geben wird, dass man den Wohlstand so halten kann, dass man auf nichts verzichten muss, dass man möglichst alles so weiter haben kann wie bisher. Statt Verbrennungsmotor muss halt Elektroauto her. Und da haben wir uns in Oja sehr intensiv damit beschäftigt und waren dann immer sehr desillusioniert, haben zum Beispiel ein Heft über den Rebound-Effekt gemacht und haben dann gesehen, das funktioniert alles so überhaupt nicht. Und es muss so ganz anders gehen. Selbst einfach nur die ganze Landwirtschaft auf ökologisch umstellen, hat keinen Sinn, wenn das nicht mit einer Änderung der Anbaumethoden und der Wirtschaftsweise geht. Weil dieser Extraktivismus, den wollen wir an der Wurzel packen. Und deshalb ist Oja auch ein nachdenkliches Magazin, das sich eben Gedanken macht, was sitzt da wurzeltief in dieser Kultur in uns allen drin, das auch erstmal im Inneren transformiert werden will.
Und das zeigt ihr auch nach außen. Ihr zeigt auch, wenn ihr wirklich erstmal gemeinschaftlich als ja, Redaktionsteam nicht mehr weiter wisst und Zeit zur Reflexion benötigt. Ich nehme an, wahrscheinlich auch aufgrund der ganzen Informationsdichte, die natürlich auch bei euch zusammenläuft, aber auch natürlich vor dieser einfach gefühlten großen Herausforderung, diese Lücke, die du ja gerade beschrieben hast, zwischen dem Ist-Zustand und der Normalität, die man vielleicht so als ja, Mainstream bezeichnen könnte und den Aktivismus, da wo die Menschen schon sozusagen sein können, die wirklich ihr Leben überdenken, die Technologie, die sie einsetzen, in Frage stellen und so weiter und so fort. Und das schreibt ihr dann auch direkt drüber. So, dass das heißt, jetzt sind wir erstmal da angekommen in dieser Reflexionsphase. So ist jetzt auch sozusagen diese Oja aufgebaut.
Ne, war 2016. Da hatten wir unsere erste richtig große Sinnkrise. Das war so ein Jahr, da zeichnete sich ab, dass sie tatsächlich Trump wählen würden. Und wir hatten eben vorher diese Rebound-Ausgabe gemacht, die hieß Die große Illusion, und waren dann deprimiert und haben noch zwei schöne Hefte, eins über Nachbarschaft und eins übers Einmachen und Haltbarmachen von Lebensmitteln nachgeschoben und hatten dann das Gefühl, oh, wir schreiben und schreiben, wie es anders sein könnte, und in der Welt da draußen wird es immer schlimmer. Die Klimakrisenberichte wurden immer dramatischer, die geflüchteten Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, wurden immer mehr. Und wir wussten uns nicht ein noch aus und wir hatten das Gefühl, wir können doch jetzt nicht einfach weiter so über schöne, nette Projektchen berichten, wenn es gar nichts hilft, wenn es draußen immer schlimmer wird. Das war eben ein ganz anderes Gefühl, als wie wir Oja gestartet haben, und wir mussten sehen, oh, mit der Transition Town Bewegung ist es nicht gut weitergegangen. Wachstumskritik ist dann auch wieder kein Mainstream-Thema geworden. Es ist nach wie vor total am Rand. Selbst nach der großen Degrowth-Konferenz 2014. Und was wollen wir, kleines Magazinchen, eigentlich? Und dann haben wir uns ein Innehalten verschrieben und haben erstmal überhaupt kein Konzept gemacht für unsere nächste Ausgabe, sondern haben gewartet, wer kommt hier in Klein-Jasedow, wo der Großteil der Redaktionsmitglieder damals wohnte. Inzwischen haben wir unser Team erweitert und sind überall in Deutschland unterwegs. Aber damals saßen wir in Klein-Jasedow und guckten einfach, wer kommt. Als erstes kam der Omnibus für direkte Demokratie. Und dem haben wir unsere Ratlosigkeit geschildert, Werner Küppers, dem Fahrer des Omnibus, und haben gefragt, was rätst du uns? Und dann kam eine Freundin, die ein Wasserschloss gerade ausbaut und die gemerkt hat, oh, wir preschen jetzt nicht vor und verbauen da ganz viele Denkmalschutzfördermittel. Wir kommen erstmal an und renovieren uns eine Küche. Wir haben diese Fördermittel ausgeschlagen. Dann kam ein Freund, der ein großes Theaterprojekt über Postwachstum gemacht hatte, und der gab uns einen, Dominik Werner, der gab uns einen schönen Begriff, nämlich Lassenskraft. Die Kraft, die da drin steckt, auch einfach Dinge zu lassen und aus dem Hamsterrad rauszugehen. Und dann kam zufällig in diesem Sommer, wollte uns endlich Harald Welzer mal besuchen, und Harald und Dana waren da und wir haben philosophiert über, unverblümt über den gesellschaftlichen Wahnsinn gesprochen. Und dann haben wir Michael Succo mit seiner Stiftung für Biodiversität, den wollten wir diesen Sommer besuchen, und haben einfach nicht mehr angefangen, ein Konzept zu machen für eine Zeitschrift, die möglichst viele Menschen begeistert, sondern wir sind ganz ehrlich mit unserer Ratlosigkeit auf Freunde zugegangen, wo wir das Gefühl haben, die sind wie so Älteste, die können uns beraten, jetzt unabhängig davon, wie alt sie sind. Und daraus sind Texte entstanden, die waren ganz anders als Artikel vorher. Die waren eher so wie ein Märchen, das sich Kapitel für Kapitel durch unser Tasten weiter entfaltet. Und dann haben wir ganz mutig die Zeitschrift mal wie ein Buch gestaltet, und es ging los mit Kapitel 1 und wir haben die Leser mitgenommen auf diese Reise. Und das war wirklich eine Zäsur. Daraufhin haben wir so viele Leserbriefe gekriegt von Menschen, die gesagt haben, oh ja, genau diese Fragen treiben uns um, und wie gut, dass mal jemand diese Ratlosigkeit ausspricht. So viele Leserbriefe wie die ganzen Jahre vorher nicht zusammen kamen auf dieses eine Heft. Und dann hatten wir auch im März schon ein Lesertreffen bei uns in Klein-Jasedow auf unserer Campwiese organisiert. Im Frühjahr hatte sich das schon angebahnt, und jetzt, wo dieses neue Heft, das war die Ausgabe 40, wo sie erschienen war, da war kurz darauf dieses Lesertreffen. Wir haben denen, die sich angemeldet hatten, noch das PDF zugeschickt von der Oja 40, und weil die da gerade in Druck war, das traf so zusammen, kamen ungefähr 60 Menschen. Und mit dem haben wir diskutiert über die Zukunft von Oja. Und da kam also ganz stark rüber, ja, walk your talk, wenn ihr nicht mehr Teil des Hamsterrads sein wollt und nicht mehr in dieser Megamaschine einfach auf dem Markt funktionieren, dann macht ein ganz ehrliches Heft und macht euch keine Sorgen, wie das finanziert werden kann. Macht euch auch nicht so arbeitsmäßig fertig, sondern vergrößert euren Redaktionskreis, selbst wenn das mehr Geld kostet. Ladet fähige Leute ein und wir unterstützen euch. Und organisiert ein solidarisches Bezahlungsmodell. Und wir hatten immer schon viel über solidarische Ökonomie und auch Schenkökonomie, Ökonomie der Gabe geschrieben und dachten, ja, damit müssen wir jetzt ernst machen. Weil die Genossenschaft allein holt uns da nicht raus. Die ist zwar gut, um den Anfang zu finanzieren, aber ab dann wird nichts mehr geschenkt, sondern es muss einfach am Markt funktionieren. Und seitdem haben wir OYA ein Stück weit von den Marktmechanismen abgelöst und haben inzwischen einen Hütekreis, dem 300 Menschen angehören, die nicht mehr für ihr Abo bezahlen, sondern uns monatlich einen freiwilligen Beitrag schicken. Und die sind auch miteinander verbunden über ein eigenes Forum auf der Plattform Wachstumswende. Die kriegen regelmäßig per E-Mail Newsletter von uns und sind eingeladen, zu der Entwicklung der Zeitschrift beizutragen. Wir können nicht ständig unsere 4000 Leser mit Newslettern nerven, aber der Hütekreis will eben einbezogen werden. Wir hatten ein erstes Hoffest, so haben wir das genannt, nach dem Vorbild von der solidarischen Landwirtschaft, das Leserinnen und Leser mitorganisiert haben in Thüringen in einem schönen Tagungshaus Pfarr Kessler und ja, haben auch schon Hefte jetzt gestaltet, zu denen Hütekreismitglieder immer wieder beigetragen haben mit Texten und Fotos. Und mit dem Rest der Leserschaft sind wir natürlich auch in Austausch über eine E-Mail, die wir neu eingerichtet haben, mitdenken@oyaonline.de. Und scheinbar sind unsere Hefte nicht so viel anders als die ersten 40 oder 39, die wir gemacht haben. Aber im Untergrund ist doch ein anderes Selbstverständnis. Und das war ein sehr spannender Prozess, dessen Stationen wir auch immer wieder transparent gemacht haben.
Und du hast es gerade beschrieben, ihr seid an einem wunderschönen Ort, nämlich in Klein-Jasedow. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Greifswald. Und da ist ja sozusagen der Kern der Redaktion vorzufinden. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, ich würde nicht sagen der Kern der Redaktion, weil wir haben das stark dezentralisiert. Aber OYA ist hier in Klein-Jasedow gegründet worden. Und das ist ein kleines Dorf, wo eine Gemeinschaft seit 1997 lebt. Wir sind heute etwa 17 Erwachsene und genau 13 Kinder und bevölkern so das halbe Dorf in verschiedenen Häusern und Wägen. Und hier gibt's verschiedene kleine Projekte. Inzwischen eine freie Schule, die kleine Dorfschule Lassana Winkel. Es gibt das Klanghaus am See, weil viele von uns sind Musikerinnen und Musiker. Dort gibt es Weiterbildungen in musikalischer Prozessbegleitung und Instrumentalmusik und diverse Workshops im Bereich Improvisation, Musik und Bewegung. Tanz ist auch ganz wichtig. Wir machen Zirkuscamps für Kinder und Jugendliche, wo deine Tochter und du auch schon mal teilgenommen habt. Mhm. Und auf unserer Campwiese, dort steht das Lehmhaus, das wir aus nur natürlichen Materialien gebaut haben. Und wir haben neben OYA ist hier auch noch der Drachenverlag ansässig. Das ist ein Buchverlag, in dem zum Beispiel das Permakulturbuch von David Holmgren in der übersetzten Fassung jetzt erschienen ist oder von Andreas Weber Bücher oder von Hildegard Kurt und Shelley Sachs. Also tiefgründiges, naturphilosophisches, aber auch praktisches. Gerade hat der Jochen Schilk, ein OYA-Redakteur, ein Buch über Bäumepflanzen veröffentlicht, die Wiederbegrünung der Welt. Und wir haben eine Gongwerkstatt. Mein Lebensgefährte Johannes baut Gongs, ganz wunderschöne, große Klanginstrumente, die meist zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Wir haben einen Haufen Viehzeug, Schweine, Gänse, Hühner, Schafe, Katzen und starten jetzt ein Landwirtschaftsprojekt auf einer Fläche von 7 Hektar Acker und 3,5 Hektar Wiese. Das ist ganz am Anfang und da stellen wir uns die Frage, wie kann zu Zeiten des Klimawandels, es ist unglaublich trocken bei uns, überhaupt eine Ernährungsweise gestaltet werden, die gut für die Erde dort ist. Die Erde ist total ausgelaugt bei uns durch industrielle Landwirtschaft. Da machen wir gerade erste Schrittchen und unsere Gemeinschaft ist verbunden. Ja, dass wir gemeinsam über dieses Dorf nachdenken, unsere Kinder und Alten pflegen, gemeinsam kochen, essen, ganz viel gemeinsam Pfleg nutzen. So ein Begriff, den wir in OYA geprägt haben. Und es ist aber so, dass die Oja-Gemeinschaft, dieser Redaktionskreis, der umfasst noch andere schöne Orte als Klein-Jasedow. Zum Beispiel das Haus des Wandels zwischen Berlin und Frankfurt-Oder in, ich vergesse immer den Ort, Heinersdorf heißt es. Da ist unsere Redakteurin Andrea Vetter und baut dieses Haus also als einen kreativen Wandelort aus. Oder in Holzen ist unsere Redakteurin Anja Marwege, die dort ein Tiny House gebaut hat und einen Selbstversorgungsacker betreibt und ganz viel netzwerkt. In Alfter ist der Redakteur, der sich vor allem um den Hütekreis kümmert, unser westlichster Außenposten. Dort ist die Alanus-Universität, da gibt's auch Verbindungen. Dann haben wir immer schon Rubriken, unser Rubriken Permakultur, Gemeinschaft und Bildung, die neben den Schwerpunktthemen immer bestehen. Die Bildungsredakteurin hat gerade irgendwo in Hessen, kauft sie gerade eine Mühle mit einer Genossenschaft, um ein Gemeinschaftsprojekt aufzubauen. Der Gemeinschaftsredakteur Dieter Halbach, der hat das Ökodorf Siebenlinden mit aufgebaut und lebt heute an einem schönen kreativen Ort bei Belzig, wo er ganz viel Arbeit mit Nachbarschaft und geflüchteten Menschen macht. Unsere Permakultur-Redakteurin Ulrike Meissner, die lebt bei Dresden und hat die Permakulturakademie, betreibt sie mit. Dann gibt es noch in Berlin Maria König, die praktisch unsere Großstadtstation ist. Und dann sind noch andere, die gerade aus Studien- oder Kindergründen nicht so aktiv sind. Zähle ich jetzt nicht alle auf, aber um zu zeigen, dass Oja eigentlich im ganzen Land verstreut ist. Und wir finden uns immer zusammen zweimal im Jahr zu Redaktionstreffen, wo wir ganz intensiv nachdenken, was sind die Themen, die uns wirklich, wirklich umtreiben und die auch die Leserschaft an uns heranträgt. Und die sind an verschiedenen Orten. Mal sind wir im Haus des Wandels. Letztes Mal waren wir, weil ich hochschwanger war, in Klein-Jasedow. Und übernächstes Mal werden wir wieder im Haus des Wandels sein. Und im Herbst treffen wir uns in Holzen bei Anja zum ersten Mal dort. Und ja, so ist Klein-Jasedow nicht wirklich das Zentrum, sondern das ist viel dezentraler geworden. Es ist auch so, dass immer zwei von uns gemeinsam für ein Schwerpunktthema verantwortlich sind, für ein Titelthema. Und das ist ganz gut. So verteilt sich das und die anderen haben dann für ihre vielfältigen Tätigkeiten mehr Raum.
Mhm. Ihr hattet auch früher das Konzept des Oja-Tags. Das war dann tatsächlich nicht in Klein-Jasedow, sondern da habt ihr dann euch aufgemacht und seid in der ganzen Bundesrepublik zu Besuch gewesen und habt dann zum Beispiel auch in Göttingen mal, da habe ich dann euch auch das erste Mal kennenlernen dürfen, ja, so einen Oja-Tag abgehalten von ein paar Stunden, um einfach sozusagen die Leserschaft der zu begegnen. Ne?
Das war das ganz Konzept, wichtig für uns.
Das habt ihr nicht mehr aktuell am Laufen. Ne?
Aktuell nicht. Wir haben das eigentlich nach der Oja 40, im Jahr 2016 haben wir das runtergefahren, weil wir gemerkt haben, wir schaffen das nicht mehr. Wir können nicht zweimal im Jahr so eine Tournee machen durch viele Städte. Das war ganz wertvoll für uns, einfach mit den Leserinnen und Lesern zusammenzusitzen und zu hören, was die bewegt. Und immer wenn wir da im Kreis saßen, hat es auch neue Verbindungen geschaffen zwischen Menschen, die vielleicht nur einen Straßenzug auseinander wohnten, aber gar nichts voneinander wussten. Aber dadurch, dass es beide Oja-Lesende waren, gab es dann meistens verbindende Themen. Also es war auch sowas, was eine Vernetzung zur Folge hat. Und im Moment, dadurch, dass wir immer sesshafter werden, dass ich mich viel um den Selbstversorgungsgarten hier kümmere, dass Johannes nicht mehr so viel auf Achse ist zu Kongressen, Vorträgen und wir alle mehr in die Landwirtschaft einsteigen. Deshalb machen wir das nicht mehr. Aber es gibt ein neues Konzept und zwar, dass zu ein-, zweimal im Jahr zu einer richtig guten Veranstaltung ein, zwei Redaktionsmitglieder hinkommen und Leserinnen und Leser auch. Und man sucht sich einen Ort, wo man vielleicht schon zwei, drei Tage vor dieser Veranstaltung sich aufeinander einschwingen kann, in Austausch kommen. Und dann verbringt man gemeinsam die Zeit auf dieser Veranstaltung, macht vielleicht einen Oja-Infostand, trägt dort auch Gespräche an. Und zum Beispiel war mal ein Pionierversuch auf einer Konferenz in Alfter, die hieß Gemeingut Boden. Da waren dann auch viele Oja-Autorinnen und Autoren. Und da kamen Menschen aus dem Hütekreis und haben sich beim Redaktionsmitglied Matthias Fellner vorher getroffen oder bei der Herzaufstandmesse in Berlin. Da haben Oja-Lesende gemeinsam mit Hütekreismitgliedern diese einen Stand betreut und hatten intensive Zeit miteinander. Jetzt durch Corona und ausfallende Veranstaltungen konnten wir das nicht wirklich ausbauen. Aber das haben wir vor, immer wieder anzubieten, dass OJA an verschiedenen Orten stattfinden kann, einfach als Raum des gemeinsamen Nachdenkens und Austauschs.
Jetzt würde ich nochmal ganz kurz, weil du ihn auch ab und zu genannt hast, auf deinen Partner zu sprechen kommen. Johannes Heimrath, du hast ja schon gesagt, der ist Herausgeber auch der OJA und er hat auch ein Buch geschrieben, nämlich, jetzt helfen wir mal, die Post-Kollaps-Gesellschaft. Und das war für mich damals auf der Suche auch nach Projekten, sage ich jetzt mal, oder auch nach Infos zu nämlich dieser enkeltauglichen Zukunft und Gesellschaft, war das für mich auch so ein Wegbegleiter. Nämlich, er hat ja auch für sich beschrieben, wie er das sozusagen reflektiert hat, seine eigene Suche, nämlich ja eine Lösung oder eine Antwort zu finden, wie können eigentlich die Menschen im besten Falle leben, sodass sie ja einen enkeltauglichen Lebensstil haben. Und ja, er ist selber zu dem Schluss gekommen, oh, das ist gar nicht so möglich wie, oder wenn es möglich wäre, wäre es so unbequem, dass es keiner machen würde oder jedenfalls nicht alle machen würde. Und das wäre ja das Wichtige, dass es alle machen müssten. So habe ich das jedenfalls noch in Erinnerung und auch damals so verstanden. Aber möchtest du da noch was zu sagen?
Ja, das ist auch schon wieder eine Weile her, dass Johannes dieses Buch geschrieben hat. Das war eine Auftragsarbeit für den Scorpio Verlag. Und ja, dieser Post-Kollaps-Ansatz ist grundsätzlich für uns wichtig zu sagen, es lässt sich wahrscheinlich nicht viel retten und es wird vermutlich zu chaotischen Szenarien kommen. Wir sagen nicht, ah ja, dann und so wird ein Kollaps stattfinden. Johannes hat auch bewusst darauf verzichtet und einfach verschiedene Szenarien entworfen. Und das schlimmste Szenario ist eigentlich der schleichende Niedergang, dass eben es nicht richtig knallt und dann mal für ein paar Jahre gar nichts funktioniert und man völlig kreativ neu überlegen kann, wie strukturiert sich Gesellschaft und Wirtschaft, sondern dass es so weitergeht, aber immer übler wird oder immer mehr Leute abhängt und immer mehr Flüchtlinge und einfach abgehängte Menschen entstehen und ein paar Enklaven für die Reichen und Schönen übrig bleiben. Es ist ja jetzt eigentlich schon weltweit so, wenn man sich anschaut, so die Metropolen des Westens, denen geht's gut und überall woanders knapsen die Menschen rum oder verlassen ihre Heimaten oder haben irgendwelche scheußlichen Regime am Hals. Und ja, wenn sich einfach dieser Trend langsam und schleichend verstärkt, dann ist es am schwierigsten. Aber ein gründlicher Zusammenbruch und wie fragil alles ist, hat ja gezeigt, wie schnell durch so einen kleinen Virus wie Corona ganze Versorgungsketten zusammenbrechen in dieser globalisierten Wirtschaft. Und dann wäre durchaus die Chance für einen Neuanfang da, wo es vielleicht möglich ist, eine Gesellschaft nach Commons-Prinzipien zu organisieren oder eher nach Commons-Mustern. Und da haben wir uns letztes Jahr ganz intensiv damit beschäftigt. Es gibt ein tolles Buch von Silke Helfrich, das heißt Frei, Fair und Lebendig, die Macht der Commons. Und die zeichnet Muster auf, die sich in gelingenden sozialen Zusammenhängen immer ergeben und sagt, warum orientieren wir uns nicht daran, an dem, was seit Jahrtausenden funktioniert. Wir wissen eigentlich, dass hierarchische Machtstrukturen nicht funktionieren, sondern dass Heterarchie, also eine Vielfalt von sich durchdringenden Hierarchien, die auch changieren und wechseln, viel stabiler ist. Wir wissen, dass es möglich ist, Konflikte, Beziehungswahn zu lösen oder dass es möglich ist, gemeinstimmige Entscheidungen zu treffen, nicht unbedingt Mehrheitsentscheidungen. Oder Wirtschaft kann einfach nach dem Prinzip von produzieren und umverteilen und gut auf die Grenzen des Möglichen achten, funktionieren. Elinor Ostrom, die verstorbene Nobelpreisträgerin, hat sogar den Wirtschaftsnobelpreis dafür gekriegt, dass sie Prinzipien von Commons-Wirtschaft weltweit sichtbar gemacht hat. Und das ist weit mehr als die mittelalterliche Allmendewiese, sondern da lässt sich auch komplexe und arbeitsteilige Produktion damit darstellen. Und mit diesem Buch gibt es eigentlich ein Werkzeug, wie ein Neuanfang gelingen kann. Und gleichzeitig ist es auch notwendig, diese Muster, die ja überall präsent sind, sei es in einer funktionierenden Familie oder in der Dorfgemeinschaft oder in der Stadt, in einem Kiez, wo sich die Leute nachbarschaftlich helfen und ihr Kulturzentrum engagieren. Da gibt es überall diese Muster und die gilt es zu stärken und sichtbar zu machen, damit man auf die zurückgreifen kann, wenn das, was einfach nicht nachhaltig ist und deshalb nicht ewig so bleiben wird, zusammenbricht.
Wie ist es für dich jetzt vielleicht wirklich als abschließende Frage, wie ist dein Hintergrund, dass du sozusagen da draufgesprungen bist und das alles mitsteuerst?
Ja, ich bin auch im Vorstand von der OYA-Genossenschaft und deshalb auch für das Geld mitverantwortlich, zusammen mit der Christiane Wilkening, die in Pulo die Genossenschaft Kräutergarten Pommerland lange geführt hat, die hier wunderbare Kräutertees herstellt. Und ich gehöre einfach zu den Mitbegründerinnen von OYA. Da waren Johannes und Matthias und unsere Grafikerin Marlena waren da auch schon dabei. Und wir haben OYA gegründet in einem Moment, wo wir eigentlich ziemlich vor dem Nichts standen, wo ein großes Projekt von Johannes in der Finanzkrise verschwunden war. Wir wollten eigentlich eine viel größere Zeitschrift machen. Und da hatte ich so ganz stark den Impuls, jetzt muss ich mal Lokomotive sein und muss sagen, nee, wir machen was Kleines, ganz bottom-up, ganz klein, nicht großes Geld. Wir fragen um ganz kleine Anteile. Mit 200 Euro kann jeder Mensch bei OYA Genossenschaftsmitglied werden. Und so starten wir das jetzt. Damals war ich 36 und vor 10 Jahren und hatte so das Gefühl, ich gestalte jetzt zum ersten Mal etwas so, wie ich es richtig, richtig gut finde. Und ja, daraus hat sich ergeben, dass ich da in einer sehr stark gestaltenden Rolle bin. Habe dann auch offiziell die Chefredaktion übernommen, auch wenn ich mich nie als Chefin, sondern eher als Koordinatorin gefühlt habe. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Verantwortung bei uns so verteilt ist, weil ich dachte immer, oh, nach 3 Jahren kann ich auch mal Pause machen bei OYA und Mutter werden, weil das stand bei mir noch an, das wusste ich genau. Und es kriegten aber die anderen Redaktionsmitglieder Kinder oder diejenigen, wo ich mir wünschte, dass die übernehmen konnten, die wurden dann alle schwanger. Und da wusste ich, nee, es ist noch nicht Zeit, ich muss noch warten. Und es war ja auch sehr schwierig, OYA über Wasser zu halten, finanziell am Anfang. Wir haben immer wieder um Genossenschaftsbeiträge bitten müssen, damit das überhaupt weiter existieren konnte. Und jetzt, wo es den Hütekreis gibt und wo es einen größeren Redaktionskreis gibt, fühlt sich das ganz, ganz gut an, dass ich auch jetzt einfach gesagt habe, ich mache 3 Jahre Elternzeit und in den 3 Jahren bin ich natürlich weiterhin auch, denke ich, bei OYA mit und konzipiere mal eine Ausgabe mit, aber ich bin nicht mehr so voll mittendrin automatisch immer für alles mitverantwortlich und dabei oder fange im Zweifelsfall alles auf. Und das hat sich sehr, sehr schön hier angelassen.
Mhm. Dann ja, danke ich dir recht herzlich für deine Offenheit und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Da ein bisschen Licht hinterzubringen, hinter dem schönen Projekt, was ich selber ja auch fördere, das will ich auch nochmal erwähnen. Ich bin nämlich auch Teil des Hütekreises.
Ja, das ist ganz wunderbar.
Und lade natürlich auch viele Menschen, die das hören, dazu ein, das ebenso zu tun und ja, das zu genießen, was ihr sozusagen publiziert und was da alles passiert in der großen Welt.
Ja, also es ist möglich auf www.oya-online.de ein kostenloses Probeheft von OYA zu bestellen. Dann kann man die Zeitschrift einfach mal kennenlernen. Es gibt auch die Artikel, die bisher erschienen sind, im Internet zum Nachlesen.
Dann nochmal herzlichen Dank.
Ja,
und
danke dir.
Alles Gute zu euch. Und ja, ich freue mich auf den weiteren Weg gemeinsam mit euch.
Ja, bis bald.
Dies war ein gekürztes Gespräch zwischen Lara Marlin und dem OYA-hütenden Sebastian Becker, der auf anchor.fm die Podcast-Reihe Medienbäcker veröffentlicht. Sebastian Becker beschäftigt sich in seinen Podcasts mit den Themen Neue Arbeit, digitale Bildung und New Learning. Auf anchor.fm/sebastian-becker finden Sie das vollständige Interview.